und herzlich willkommen hier bei Signals for Life, einem Podcast der DGBMT im VDE. Heute mit einer ganz besonderen Überraschung, würde ich sagen. Wir machen heute einen Videocast und dann auch noch mit jungen Schülern und Schülerinnen. Hallo, schön, dass ihr heute hier zu Gast seid. Nachdem wir uns in der letzten Folge schon damit auseinandergesetzt haben, was es für Strukturen und Förderungen und auch Angebote im Bereich MINT und Schulen gibt und was vielleicht auch für Herausforderungen dazu führen, dass gewisse Stereotype etabliert worden sind, haben wir einfach gesagt, warum fragen wir nicht einfach mal euch direkt? Was wird wohl der Nachwuchs gut finden? Was können wir schaffen, damit Nachwuchs mehr in MINT-Fächer gehen? Heißt also irgendwann im Studium. Aber vielleicht ist es ganz sinnvoll, dass ihr uns das einfach selber erzählt. Und ich bin ganz gespannt. Ich freue mich. Zu Beginn würde ich sagen, stellen wir uns alle einmal vor. Hallo, Jonathan.
Hallo,
schön, dass du da bist.
Ich bin Jonathan. Ich bin jetzt Schüler in der 13. Klasse, also in einem dänischen Gymnasium. Bin eigentlich schon recht lange so MINT-begeistert. Zusammen mit Peer beispielsweise bin ich auch bei einem Projekt dabei, wo wir dann vor allem MINT in der dänischen Sprache auch selber so ein bisschen mitfördern. Aber ich glaube, dazu können wir später sonst noch mal ein bisschen mehr erzählen.
Mhm, genau. Dann haben wir hier links direkt neben mir einmal Marissa. Hallo.
Hallo, ich bin Marissa. Ich bin 17 Jahre alt und besuche die 11. Klasse eines Gymnasiums. Und zusammen mit Jolanda habe ich dieses Jahr bei Jugendforsch mitgemacht.
Jolanda, hallo.
Hallo, ich bin Jolanda. Ich gehe in die 12. Klasse, bin jetzt auch im Abschlussjahrgang. Ich bin auch schon, seit ich klein war, eigentlich begeistert an Natur und Bio und genau.
Und dann fehlt uns noch Per. Hallo.
Moin, ich bin Per, bin auch in der 13. Klasse und ich begeister mich schon immer für so mechanische Sachen. Ich war immer so ein Kind, der gefragt hat, wieso ist das so? Wieso funktioniert das so? Was passiert da genau? Und wie Jonathan gerade meinte, ist es so, dass wir auch so Projekte zusammen machen, auch noch andere Projekte, aber da werden wir auch noch später drauf einkommen.
Also was euch alle vier vereint, so viel ist schon mal klar, ist, dass ihr außerschulisch so starkes Interesse und Engagement irgendwie auch zeigt, also habt und zeigt, dass ihr da ebenfalls euch mit MINT beschäftigt. Marissa, du hast jetzt schon erzählt, ihr wart zusammen bei Jugend forscht. Vielleicht magst du uns erzählen oder ihr uns zusammen, wie ihr euch kennengelernt habt und was euch sozusagen verbindet. Ihr beide geht ja nicht auf eine und dieselbe Schule, Jonathan und Per schon. Wo habt ihr euch kennengelernt?
Also wir waren letztes Jahr in den Sommerferien bei den Talente-Camps von der Uni Kiel, vom IPN dort. Und bei den Talente-Camps haben wir bei verschiedenen Projekten mitgemacht. Wir beide waren beim gleichen Projekt dabei und das haben wir dann quasi nach diesem Sommercamp weitergeführt und sind dann zu Jugendforsch gegangen.
Jolanda, wie war das? Was war das für ein Projekt? Haben das alle gemacht? Also ist das so gängig, dass aus diesem Projekt ganz natürlich immer auch ein Jugendforsch-Projekt entsteht oder hattet ihr einfach ein bombastisch gutes Projekt?
Also wir hatten, also unser Thema waren Asparagus und einfach weil wir so begeistert waren und weil wir auch so gut vorangekommen sind und uns das so viel Spaß gemacht hat, meinte die Leiterin des Projekts halt so, ja okay, dann können wir uns ja auch bei Jugendforsch anmelden, wenn wir das gerne möchten.
Ja. Wie seid ihr darauf aufmerksam geworden? Also ist das was, wo ihr gesagt habt, das haben wir irgendwo gelesen, das wurde irgendwo beworben oder ist es einfach so, dass man sagen muss, es gibt gewisse Schulen, die fördern ihren Nachwuchs dementsprechend und es kam durch eure Lehrkräfte an euch heran. Wie war das?
Also ich habe mich im Internet danach umgehört, wo man irgendwas mit Naturwissenschaften machen kann, weil bei mir in der Schule ist das jetzt nicht so, dass man da richtig gefördert wird. Auch in der Umgebung hier ist jetzt nicht so viel mit MINT. Deshalb habe ich einfach gesucht, wo kann man was mit MINT machen und dann bin ich auf die Talente-Camps gestoßen.
Cool. Und bei dir?
Ich war mit meiner Mutter in Kiel im Museum, im Naturkundemuseum und da lagen halt Postkarten aus und dann eben auch Werbung für das Talente-Camp.
Ja.
Und dann habe ich mich da halt angemeldet, weil es interessant klang.
Also auf jeden Fall eigenes Engagement, eigenes Interesse und dann da initiativ angemeldet. Bei Jonathan und Per muss ich sagen, oder das kann ich vielleicht zu allen da draußen sagen, alle habe ich irgendwo über das IPN in Kiel vermittelt bekommen. Das heißt, auch ihr habt eine Schnittstelle mit dem IPN. Was ist das IPN? Ich mache das ganz, 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 ganz kurz, weil man da sehr viel zu sagen kann. Aber grundsätzlich geht es darum, dass sie Unterricht für MINT-Fächer, für Schulen weiterentwickeln, hinterfragen, ausprobieren und auch schauen, wie kann man Wissenschaftskommunikation tatsächlich gut für SchülerInnen aufbereiten.
und das aber wissenschaftlich erheben. Also das heißt, es gibt begleitende Studien, die dann relativ klar sagen, das und das hat den und den Effekt. Und alle, die mehr über das IPN wissen wollen, das packe ich gerne in die Shownotes und dann könnt ihr da gerne einfach mal stöbern und lesen. Das Talente-Camp ist, glaube ich, auch an die Kieler Forschungswerkstatt in irgendeiner Form geknüpft. Genau, das packe ich auch in die Shownotes. Jetzt aber zu euch. Ihr habt schon gesagt, ihr habt einen MINT-Schwerpunkt in der Schule gewählt, aber ihr macht auch darüber hinaus Projekte, Per.
Also ich habe damit ja schon relativ früh angefangen, einfach selber Sachen zum Beispiel in der Werkstatt zu machen. Aber unsere Projekte gingen jetzt basierend darauf, dass wir einmal von unserem Lehrer ursprünglich in der 11. gefragt wurden. Oder andersrum gesagt, wir hatten bei einer Projektwoche, durften wir mit einem Messgerät arbeiten, was eigentlich nur richtige Forscher im Sinne von kein Schulmaterial ist, benutzen, womit wir dann die Schleim untersucht haben, die ja bei uns direkt da vorbeifließt oder ist. Da fing so dann an, dass wir dann damit richtig wissenschaftlich gearbeitet haben und dann haben wir jeden Monat eigentlich Messungen genommen und die sind dann auch veröffentlicht worden, womit dann auch die aus Heiterbu damit gearbeitet haben, weil die auch gewisse Datenmengen brauchen, um zu schauen, ob da sich das Sediment da unten verändert oder beziehungsweise die Sachen, die noch unten im Wasser sind. Und dann wurden wir halt von unserem Lehrer auch gefragt, ob wir dann nicht dieses Felles Forstning starten wollten.
Ja, was ist das?
Also Felles Forstning ist quasi ein Programm, wo man versucht, vor allem jetzt Kindern an dänischen Schulen, ja, quasi dieses naturwissenschaftliche Arbeiten näher zu bringen, denen irgendwie einen Raum bieten möchte, um halt sich dahingehend also ausleben zu können. Weil jetzt, was wir jetzt in dänischen Schulen vor allem haben, ist, es gibt so eine Art Werbeverbot quasi für alle außerschulischen Programme, die nicht dänisch sind. Heißt, man möchte eigentlich nur Dinge bewerben, die auf dänischer Sprache sind, damit die Kinder später auch dänisch sprechen, so in der Freizeit. Das gab es jetzt so nicht und es gab halt auch nichts anderes, so was auf Dänisch dann halt war. Und da kam dann, wie gesagt, unser Lehrer auf uns zu, hat uns gefragt, wäre das nicht was für euch, weil wir sind ja so schon engagiert gewesen, waren auch noch auf einer Messe mit ihm. So kam das ein bisschen und wie gesagt, dieses ganze Programm geht halt darauf aus, vor allem jetzt Schülern von der 3. bis zur 10. Klasse quasi so ein bisschen dabei zu begleiten, die zu unterstützen, das naturwissenschaftliche Interesse so ein bisschen auch da wieder zu fördern. Ja.
Ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere. Aber ich meine, ich war sogar mal mit der Uni im Rahmen von besonderen Schulen mit besonderen Forschungsmöglichkeiten auch an eurem Standort. Also eure Schule ist ja specialig in vielerlei Hinsicht. Vielleicht mögt ihr dazu einfach nochmal was sagen.
Also unsere Schule ist ja eine Schule, die von einer Firma gegeben wurde, von A.P. Møller - Mærsk, große dänische Reederei. Dementsprechend haben wir ganz gute Ausrüstung. Wir haben also 3 Etagen. Die unterste Etage ist eigentlich zum Großteil nur für Naturwissenschaften, also naturwissenschaftliche Räume. Wir haben auch recht viel Ausrüstung, gut, jetzt langsam ein bisschen älter, aber wie Per schon meinte, wir hatten so eine Sonde, die dann doch eher Richtung wirklich Forschung geht, mit der wir dann dieses Monitoring da machen. Sonst ganz viele andere Möglichkeiten, auch mit Röntgen können wir arbeiten. Also wir sind da schon doch recht privilegiert, was Naturwissenschaften angeht in unserer Schule.
Und dann ist es, glaube ich, auch zusätzlich so, wir haben ja hier ZuhörerInnen aus ganz Deutschland. Das heißt nicht, dass ihr jetzt da draußen denkt, alles klar, Schleswig-Holstein ist so im Norden. Logischerweise sprechen die auch alle mindestens Dänisch. Das kann ich sagen, das ist ganz sicher nicht der Fall. Ich spreche es nicht. Aber die Schule ist, glaube ich, explizit dafür da, die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein mit abholen zu können. Das heißt, es gibt einfach Familien sowohl im Norden von Deutschland, aber auch im Süden von Dänemark, die entweder eine deutsche Minderheit oder eine dänische Minderheit abdecken. Und um da die Möglichkeit zu geben, eben auch ohne sprachliche Barrieren, ich glaube, es gibt da auch Kindergärten schon und Grundschule, weiterführende Schule jetzt in eurem Fall. Und ihr habt es mir vorhin gesagt, ihr habt Unterricht komplett auf Dänisch?
Ja, genau.
Genau, also alles, was nicht Deutsch oder Englisch ist, ist auf Dänisch.
Ja, verstehe. Und euer Programm bezieht sich primär auf eure eigene Schule, dass ihr quasi Jugendliche aus der 10. bis 13. Klasse oder darüber hinaus?
Nee, es ist tatsächlich darüber hinaus. Ja. Also es ist eigentlich aus dem ganzen Kreis. Also es kommen Leute zum Beispiel aus Eckernförde oder aus Rendsburg oder auch von der Nordseeküste kommen teilweise Leute, weil sowas gibt es halt nicht für die dänische Minderheit. Und dadurch kommen die auch relativ weit her, um dann da teilzunehmen und halt MINT-Sachen zu tun.
Und kann ich mir das wie so ein Buddy-Programm vorstellen, dass ihr quasi dann die SchülerInnen, die kommen, mit unterstützt, erklärt, mit ihnen zusammen Dinge erarbeitet? Oder wie gestaltet sich das im Ablauf?
Also jetzt zur Zeit dieses Fellows Forskning, das direkt übersetzt wäre es gemeinsames Forschen. Da ist es jetzt vor allem, dass wir quasi kleinere Gruppen haben. Also die Kinder kommen zu uns, dann bildet man kleinere Gruppen. Da haben sie alle ihre Aufgabenzettel und arbeiten dann mit Materialien. Die werden aber meistens aus Kiel mitgebracht. Also wir haben meist nur die Schule so als Räumlichkeit, nicht unbedingt die Materialien der Schule. Genau, und das läuft ja jetzt langsam aus. Das war ein Pilotprojekt. Und jetzt geht es ja rüber ins Free Forskning, also das freie Forschen. Und da ist es dann mehr, dass wir quasi nur noch als unterstützende Kraft quasi da sind und dann ja vielleicht so mehr als Mentor.
Ja, okay, verstehe. So, zu euch. Ich finde es nämlich ganz spannend, denn die Herren hier in der Runde, die haben die Chance gehabt, sozusagen schon im Unterricht relativ früh praktische Einblicke einfach haben zu können, dadurch, dass ihr gewisses Equipment vor Ort habt. Das ist ja aber nicht unbedingt der Standard im Unterricht. Das ist etwas, was aktuell nach und nach adjustiert wird und wo auch die Forschung gezeigt hat, es ist klug und wichtig, bereits in der Schule zu zeigen, wie sieht Forschung überhaupt aus, statt einfach nur die Formeln an die Tafel zu schreiben und zu sagen, so wird's gemacht. Ihr hingegen habt ja aber wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, du hast es schon ein bisschen angedeutet, nicht unbedingt die gleichen luxuriösen Bedingungen. Wie war das also für euch, jetzt im Sommer hinter die Fassade blicken zu können? Also zu schauen, das steckt eigentlich wirklich hinter dem ganzen Theoretischen und so kann man da dran gehen.
Also bei mir, ich fand das total interessant. Das war mal was komplett Neues. Vorher in der Schule hat man mal experimentiert, aber das waren ja auch Experimente, die schon hunderte Mal vorher gemacht wurden. Ich finde, das hat so ein bisschen den Reiz rausgenommen, weil man die Antwort eigentlich googeln hätte können. Also man konnte im Internet nachgucken, was passiert jetzt. Im Sommer war es jetzt so, wir haben etwas gemacht, was vorher noch nicht so da war. Und das fand ich einfach interessant, selber herauszufinden, was jetzt passiert. Und wenn jetzt etwas nicht so passiert, wie es passieren soll, dann ist es einfach cool herauszufinden, was jetzt passiert ist, was falsch gegangen ist vielleicht.
Ja, das ist eines der Kernelemente von Forschung und ja auch was viele spätestens in der Promotion feststellen, dass Dinge eben nicht immer genau so laufen, wie man sich das vorstellt. Und dass es dann einfach heißt, es sind noch 10 neue Fragen, die hier im Raum stehen. Und so wird es einem eigentlich nie langweilig in der Forschung, weil es nie irgendwo für alles exakt die eine Lösung gibt. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die ihr relativ früh dann jetzt in der Schule schon machen durftet. Wie war es bei dir?
Also ich fand es auch einfach mal schön, einfach selber was zu machen. Also wie Marissa das auch schon meinte, dass man einfach selber experimentieren darf, einfach selber was ausprobieren darf und auch gucken darf, ja, funktioniert das jetzt besser oder das? Und es ist auch einfach angenehmer, weil man dann auch mehr Materialien zur Verfügung hat als natürlich in der Schule. In der Schule ist das natürlich alles viel begrenzter und da hatten wir jetzt natürlich die Möglichkeit, viel mehr Sachen ausprobieren zu können.
Konntet ihr es im Nachhinein in der Schule in irgendeiner Form einbringen? Also erlebt ihr da eine Wertschätzung auf dem Gebiet? Ihr schmunzelt?
Ja, also wir beide wurden von unseren Lehrern mehr oder weniger gebeten, das einmal vorzustellen in der Klasse.
Genau. Euer Projekt oder auch dieser ganze Ablauf, wie ist es bei Jugendforscht? Wie kann man an solche Projekte herankommen überhaupt?
Also mein Lehrer wollte einmal wissen, wie das Projekt funktioniert hat und wie es halt bei Jugendforscht abläuft, weil er persönlich kannte Jugendforscht zum Beispiel auch gar nicht.
Dann packe ich auch das mal in die Shownotes für alle die das heute zum ersten Mal hören. Jetzt haben wir ja, also für unsere ZuhörerInnen, es gibt immer eine Vorbesprechung. In dieser Vorbesprechung lerne ich all unsere ExpertInnen kennen. Und ich habe gar nicht so viel über euch erfahren, Gott sei Dank, denn ich finde es immer ganz toll, erst in der Folge darüber zu sprechen. Aber ich weiß, was ihr gerne studieren wollt. Und vielleicht mögt ihr uns das erzählen. Und dann würde mich aber interessieren, wann so der Moment kam, wo ihr das Gefühl hattet, in diese Richtung könnte es wahrscheinlich gehen. Noch seid ihr ja alle nicht final eingeschrieben. Kommt jetzt. Und vielleicht ist es das auch gar nicht für immer. Also auch das ist ja eine wichtige Erkenntnis im Studium. Da kann man ja durchaus nochmal adjustieren. Aber wie war so euer Weg, Per?
Also bei mir hat es, finde ich, sehr früh eigentlich angefangen, weil ich auf meinem Laufrad saß zum Beispiel. Und dann habe ich immer bei meinen Eltern gesehen, die haben ja Bremsen und ich hatte keine Bremsen. Und ich wollte so gerne Bremsen an meinem Fahrrad haben, weil das total cool war. Und dann habe ich mir halt dann irgendwelche Holzklötze genommen und Seile und dann habe ich die an meinen Lenker rangebunden und dann hatte ich Bremsen. So.
Ja.
Und immer dieses für irgendwelche Probleme Lösungen suchen, das hat mich schon total oft begeistert. Und ich bin da ja in die mechanische Richtung, weil ich das irgendwie interessanter finde. Und dementsprechend bin ich dann beim Maschinenbau gelandet oder werde ich wahrscheinlich beim Maschinenbau landen, so rumgesagt. Aber da ist es ja auch noch sehr offen, was man dann da konkret am Ende macht.
Das stimmt. Yolanda, bei dir steht es auch jetzt bevor.
Ja, also ich bin mir noch ziemlich unsicher, aber ich würde auf jeden Fall gerne Richtung Biologie gehen. Ich fand Bio eigentlich auch schon immer interessant. Also ich weiß noch, als ich klein war, klar, will man auch Berufe sowas wie Tierärztin oder sowas machen. Aber ich fand halt auch das Fach Biologie in der Schule einfach interessant. Und auch die ganzen Dokumentationen, die ich dann immer wieder gesehen habe, zum Beispiel, dass man festgestellt hat, dass Moos Radioaktivität so ein bisschen dämpfen kann oder abfangen kann. Oder Richtung Meeresbiologie finde ich interessant, zum Beispiel den Marianengraben, den man ja bis heute noch nicht komplett erforscht hat. Also einfach dieses noch Unbekannte oder einfach diese Fähigkeiten von den Pflanzen auch einfach, dass man das so noch herausfinden muss halt.
Mhm. Du hast vorhin gesagt, Bioinformatik eventuell auch. Also was würde dich da reizen?
Ja, es ist halt, also ich hatte es auch in der Schule Programmieren, war jetzt in der Schule jetzt vielleicht nicht das Mega-Fach, aber ich finde es schon cool auch. Also ich hatte auch an Kursen teilweise teilgenommen, wo man dann eben auch so Roboter baut, die auf einer schwarzen Linie fahren oder sowas. Das finde ich halt auch interessant, wie man dann guckt, so okay, die und die Zeile im Code macht das und das. Das finde ich auch sehr interessant.
Ich habe tatsächlich festgestellt, dass viele im Studium, dadurch, dass man ja nochmal am Anfang in vielen Fächern wie so einen Grundstand bekommt, das hat man ja nicht einfach alle nach dem Abitur denselben Wissensstand. Das heißt, gewisse Fächer werden nochmal komplett abgedeckt und viele erschließen sich tatsächlich Programmieren. Also in ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen ist das fast gar nicht wegzudenken. Also spätestens dann in der Promotion oder im Master dann eben, wenn man forscht, können das die meisten irgendwie auch. Und ich finde es sehr, also für mich super abstrakt, aber ich finde es auch sehr faszinierend. Von daher bin ich gespannt. Du hast ja hier wirklich alle Möglichkeiten mit Meeresbiologie, ja auch in Kiel tatsächlich einen schönen Standort oder dann eben Hamburg. Jonathan, du hast mir gesagt, du gehst in den Süden jetzt wahrscheinlich.
Genau, also angefangen hat das Ganze bei mir sowieso eigentlich auch gar nicht Richtung so Luft- und Raumfahrttechnik, was ja jetzt später das Ziel ist, sondern auch mit Biologie tatsächlich, Meeresbiologie. Fand ich immer super interessant. Ich bin generell sehr begeistert so vom Wasser eigentlich. Aber irgendwann kam es dann doch, dass mich so Flugzeuge doch mehr interessiert haben. Wahrscheinlich auch durch Vater dann, da der auf dem Flugplatz arbeitet. Ich glaube, das ging mit dem Wechsel auf die Oberstufe, hat das vor allem angefangen, dass ich mich dann doch nochmal vielleicht so ein bisschen mehr Richtung Aerospace interessiert habe. Und das ist jetzt so eigentlich der Weg. Und ja, wie gesagt, dann doch eher Richtung Süden, weil hier oben eher schwierig. Ich glaube, Bremen gibt es noch, wo man Aerospace auch studieren kann. Aber ansonsten, also die Unis, die da halt wirklich Prestige haben, die da so ein bisschen auch schönere Programme dann noch quasi neben dem Studium haben, das ist dann einfach Stuttgart und München. Und ich würde jetzt halt ganz gerne nach München. Da ist ja auch WAAR, also ich weiß nicht, ob man die kennt, aber die bauen quasi, das sind ja Studenten, die halt Raketen bauen. So. Ich bin vor allem Richtung die Raketenrichtung. So. Also das ist so mehr mein Interesse.
Mhm. So, du hast noch ein, zwei Jahre, bis du dich entscheiden kannst, würde ich mal sagen, darfst. Wie ist es bei dir?
Ich habe jetzt noch 2 Jahre und es fing bei mir eigentlich auch relativ früh an. Ich wusste, ich möchte wissen, wie alles funktioniert. Ich möchte es verstehen, wie etwas funktioniert. Und da war dann klar Naturwissenschaften irgendwas. Ich konnte mich noch nicht so richtig entscheiden, welche jetzt. Deshalb habe ich in den letzten Jahren viele verschiedene Kurse, viele verschiedene Angebote mitgemacht, die es halt gibt. Und durch jetzt auch Jugendforsch bin ich jetzt bei der Chemie hängen geblieben. Und die würde ich dann auch tatsächlich dann in 2 Jahren wahrscheinlich nehmen. Es kann sich noch ändern, weil ich ja noch 2 Jahre habe, aber ja, wahrscheinlich Chemie.
Spannend. Manchmal sagen wir das hier so aus Jux, aber vielleicht machen wir das irgendwann mal wirklich, dass man sagt, wir laden Leute nochmal ein und wenn ihr in 5 Jahren vielleicht in euren Promotionen steckt, dann bin ich gespannt, was es geworden ist. Mal schauen. Jetzt würde ich mal sagen, breche ich mal herüber zu der Situation, die uns viele erwachsene ExpertInnen hier schon berichtet haben. So begeistert, wie ihr hier quasi seid von MINT, sind es nicht unbedingt alle da draußen, so scheint es zumindest. Ob es wirklich so ist, wissen wir gar nicht. Vielleicht trauen sich das manche nicht zu oder sie sind gar nicht genug aufgeklärt und sensibilisiert, was man so alles studieren kann. Deshalb würde mich interessieren, ihr habt es schon gesagt, in der Schule hattet ihr nicht unbedingt so die Strukturen, habt selber recherchiert, was es denn so gibt. Wie schätzt ihr das ein? Wie erlebt ihr das? Ist MINT, abgesehen von den Angeboten, die ihr jetzt so genutzt habt, findet ihr, dass das stark vertreten ist? Fühlt ihr euch abgeholt? Oder habt ihr eigentlich das Gefühl, da könnte man noch an der einen oder anderen Stelle ein anderes Angebot machen? Fehlt euch was? Oder sagt ihr, es ist eigentlich ziemlich cool schon? Und was gefällt euch dann besonders, Marissa?
Ich finde, um weiter Also, wie war die Frage?
Das war ein Talent. 4 Fragen in einer.
Ja.
Ob du das Gefühl hast, dass die Förderungslandschaft im MINT-Bereich so schon gut auf dich zugeschnitten ist oder ob du sagst, ich würde mir eigentlich hier noch das und das wünschen. Gibt es so Punkte, wo du sagst, Mensch, das wäre voll cool, wenn es das gäbe?
Also da habe ich auf jeden Fall etwas und zwar zum Punkt Schülerforschungszentren. Also in Kiel waren wir im Schülerforschungszentrum im Botanischen Garten. Hier in Hamburg und Umgebung gibt es jetzt nicht so viele. Es gibt hier in Hamburg 1. Das wäre von mir aber auch immer eine Stunde entfernt. Aber in Schleswig-Holstein, es gibt an manchen Schulen, aber da es ja auch der ÖPNV nicht so gut ausgebaut ist, braucht man ja auch mal ein bisschen länger, um da hinzukommen.
Ja.
Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen schade, weil Schülerforschungszentren gerade die Möglichkeit sind, sich weiter zu entwickeln, selber Interessen zu finden, wo man jetzt wirklich seine Interessensgebiete hat. Weil durch die Schule ist es oft so, habe ich das Gefühl, dass wenn das erste Jahr in einem neuen Fach nicht so gut ist, dann ist das Fach schon abgeschrieben. Und um dann quasi zu wissen, was jetzt man wirklich machen möchte, finde ich Schülerforschungszentrum eine gute Möglichkeit.
Ich weiß gar nicht, ob das überall so ist, aber grundsätzlich ist es doch so, dass man dort das wie ein Hobby quasi machen kann, Hobbyforschen. Also auch nachmittags an einem Tag oder auch an mehreren hingehen kann und dann zu einem Projekt diese Labore oder das Schülerforschungszentrum einfach nutzen kann.
Also das ist ja eigentlich genau das, was wir auch machen,
ja,
oder mit unterstützen. Wir haben nämlich einmal noch neben unserem Fellesforsting unser Freeforsting, was ja freies Forschen bedeutet. Und das machen wir in Kooperation mit einer deutschen Schule. Und das ist auch vom Schülerforschungszentrum betreut.
Ja.
Ja.
Also statt dem Sport am Nachmittag oder dem Instrument ins Labor und forschen, so in etwa. Da ist das Angebot noch nicht so wirklich groß. Ich kann ja mal die wir finden in Schleswig-Holstein und Hamburg, auch in die Shownotes packen. Und dann scheinen es wahrscheinlich 2, 3 Stück zu sein.
Also wir sind jetzt an der Lorensen-Schule, meine ich, in Schleswig. Beziehungsweise da gehören wir zu. Dieses Fellesforschung gehört auch zu dem Schülerforschungszentrum an der Lorensen-Schule. Ist dann aber halt nur, findet woanders statt.
Ja, okay. Wie ist es denn bei euch? Wünschst du dir mehr? Oder sagst du, gut, ihr habt halt auch den Vorteil, dass ihr auf so einer, auf eine MINT-Schwerpunktschule wart, aber wie würdest du es darüber hinaus betrachten?
Also jetzt zum MINT-Schwerpunkt, man muss auch sagen, also jetzt bei uns beispielsweise im Jahrgang, wir sind 17 aus knapp 100, die tatsächlich MINT-Profil haben. Das heißt, ja, wir haben die Möglichkeiten, aber das Interesse ist nicht so groß.
Ja.
Und gut, die Jahrgänge nach uns jetzt schon, da muss man sagen, die haben jetzt auch mehr Auswahl gehabt. Bei uns gab es noch das Physikprofil, die haben jetzt sowohl Physik- und Bioprofil.
Okay.
Die Förderung da ist halt auch, es fängt schon, bei uns ist es die Fellesschule, also ja, ist Gemeinschaftsschule dann, denke ich mal. Also quasi 7. bis 10. Klasse, wo so ein bisschen die Förderung vernachlässigt wird. Also du musst wirklich starkes Interesse haben, um dann später, bei uns heißt es Navi-Profil, zu wählen. Weil dir vorher auch eigentlich aus allen Richtungen geraten wird, das nicht zu wählen. Also vor allem von Eltern, weil es zu komplex ist. Also Leute sagen, es ist kompliziert und du machst dir damit einfach nur das Leben schwer. Ich denke mal, das liegt vor allem an der Mathematik. Weil viele Eltern dann wahrscheinlich auch die Wahrnehmung so haben, ja, Mathe ist schwer, Physik ist ja eigentlich auch nur Mathe. Was man sich da wünschen könnte, ist vielleicht, dass man das einfach mal wirklich ausprobiert, weil auch Mathe jetzt, auf jeden Fall habe ich die Wahrnehmung so, wir haben uns auch schon drüber unterhalten, Mathe ist nicht so kompliziert, wenn man erstmal reinkommt und vor allem, wenn man dem mal Ganzen so eine Chance gibt. Ich glaube, es ist einfach, sich vielleicht auch selbst mehr zutrauen, weil wir haben jetzt letztens so ein Interviewformat gemacht, jetzt die letzten 3 Jahre für so ein paar Schüler von uns waren. Und viele meinen da auch, ja, ich habe Navi nicht gewählt oder MINT nicht gewählt, weil ich nicht schlau genug dafür bin. Und das ist vielleicht einfach wirklich so ein bisschen das Selbstvertrauen. Und da kann man sich wünschen, dass ein paar mehr sich vielleicht einfach mal trauen.
Ja, wahrscheinlich auch einfach problematisch. Ich meine, wenn die Eltern schon vorgeben, das ist zu kompliziert und macht bloß was Einfacheres. Ich meine, in so einer kindlichen Jugendphase, da ist man sowieso nicht unbedingt, also ich habe wenig kennengelernt, die vor Selbstbewusstsein strotzten. Also man findet sich halt irgendwie gerade und muss schauen, wer will ich überhaupt sein? Und da so für sich einzustehen, ist, glaube ich, schon ein ziemliches Ding. Also die, die das können, gehören, glaube ich, absolut zur Minderheit einfach an. Man lässt sich, glaube ich, dann schon stark von links und rechts beeinflussen. Deshalb bin ich, glaube ich, könnte es ein Lösungsansatz sein, dass es vielleicht sowas wie im Kontext Vorbilder, Viscom, InfluencerInnen, also InfluencerInnen ist halt immer auch an eine Werbekooperation gebunden, aber einfach Wissenschaftskommunikation auf Social Media, dass man auch da die Möglichkeit hat, transparent zu sehen, wie funktioniert Forschung eigentlich, was gibt es für unterschiedliche Ansätze, für Wege, einfach um so eine Identifikation zu schaffen. Das ist so meine Fantasie. Ich weiß gar nicht, spielt es eine Rolle in eurem digitalen Leben, Mint? Also außer, dass ihr vielleicht gewisse Tools anwenden müsst für gewisse Ansätze?
Also bei mir ist es zum Beispiel so und bei Jonathan auch, dass wir häufig oder am Anfang haben wir nur YouTube eigentlich benutzt, so als Quelle dafür. In den frühen Zeiten gab es nichts anderes und da musst du da halt irgendwie selber gucken, dass du was findest. Jetzt haben wir Glück gehabt mit der Schule, aber das kommt halt auch erst später. Das ist nicht direkt von Anfang an so gegeben. Und ich glaube auch noch ein großer Aspekt ist immer, dass dieser Stereotyp, dass MINT uncool ist, auch sehr problematisch bei uns an der Schule zumindest auch, dass es halt die Nerds sind, die dann da vor ihren Computern hängen und dann irgendwelche Sachen programmieren. Also das ist so der Stereotyp und mit denen will man dann am liebsten nichts zu tun haben und die soziale Ausgrenzung ist schon gegeben, muss man sagen. Also es ist schwierig.
Man muss ja auch sagen, bei uns jetzt an der Schule, ja, Dänisch ist nochmal, wir haben ja dieses familiäre Verhältnis immer noch, das Dänische halt. Es geschieht weniger Ausgrenzung, aber wenn man jetzt rüberguckt an deutsche Schulen, da hört man es auch schon eher dann, dass die, die halt sich naturwissenschaftlich interessieren, doch eher ausgegrenzt werden, weil es uncool ist. Und dann natürlich eher Jugendphase, schwierige Phase.
Spannend. Also ich überlege die ganze Zeit, darüber mögen jetzt einige Rätsel raten, wenn sie es hören, ich war auf 8 Schulen. Das heißt, ich habe verschiedenste Sachen mitbekommen. Einmal würde ich eure Mathe-Theorie definitiv bestätigen, denn ich hatte Phasen, da war ich genial in Mathe und ich hatte Phasen, da war ich nicht so gut in Mathe. Also ich glaube, es ist schon abhängig auch davon, was für eine Lehrkraft mit welchen Ansätzen gewisse Fächer nahe bringen, die vielleicht auf den ersten Blick eben komplex erscheinen. Und dann würde ich sagen, also ich habe ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich hatte selber auch Bio-Profil. Das war eigentlich ziemlich cool. Also ich hatte das Gefühl, an gewissen Schulen war das auch sehr cool, einen MINT-Fokus zu setzen, so nach dem Modus, das sind noch die Fächer, wo man definitiv einen Arbeitsplatz bekommt, das sind Fächer, wo man definitiv ein gewisses Gehalt irgendwann wahrscheinlich bekommen wird. Aber ich würde euch auch recht geben, dass es natürlich auch andere Profile gibt, die einfach positiver besetzt sind. Also so Politik oder wie auch immer, ich weiß nicht, was sind die coolen Profile?
Jetzt größtenteils bei uns ist Sportprofil, die, ja. Also in der 11. war es sehr stark mit so irgendwelchen Stereotypen bezüglich der Profile. Navi war, MINT war dann die Nerds, Samphone oder Politik waren die, die ein einfaches Abi haben wollten, weil das halt als das Einfache galt, so wie halt Navi als das Schwere galt. Sport waren halt die, die Sportinteresse hatten. Dann haben wir noch Sproli, also sprachlich, die, die sich halt für Sprachen interessieren. Aber das ist dann auch wieder so ein Stereotypen-Ding, das ist halt sehr großer weiblicher Anteil, wo man sich auch fragt, warum das jetzt so unbedingt ist.
Ja, also spannend finde ich, dass zum Beispiel im biomedizintechnischen Bereich mehr Frauen sich einschreiben. Gar nicht zwangsläufig dieses Stereotyp so bestätigt ist dann. Wie ist es denn bei dir? Was würdest du dir wünschen an Förderung, an Hilfestellung für dich? Vielleicht auch als Orientierungsunterstützung, was man eben dann am Ende studiert oder wo man seinen Fokus setzt.
Also ich persönlich würde mir halt wünschen, dass gerade Projekte wie zum Beispiel Jugendforsch einfach bekannter werden, weil viele haben davon noch nie zuvor gehört. Ich persönlich habe auch nur irgendwann mal grob davon gehört und dann ist das auch wieder komplett verflogen, so ungefähr. Es hängt natürlich auch mit dem Lehrer mal zusammen, aber ich finde, es hängt auch stark davon ab, welche Lehrer man hat. Also ich persönlich bin ja von Berlin jetzt nach Schleswig-Holstein gekommen und in Berlin ist der Unterricht auch komplett anders. Also es ist, ich würde einfach mal sagen, leichter, weil die Ansprüche einfach geringer gesetzt sind. Und jetzt an der Schule hatte ich in Chemie einen Lehrer, bei dem habe ich nichts verstanden. Dann gab es einen Lehrerwechsel und bei der Lehrerin habe ich auf einmal alles verstanden. Ich hatte vorher eine 5 und dann habe ich auf einmal Einsen geschrieben. Also das macht auch einen riesen Unterschied einfach. Und es gibt auch Möglichkeiten. Also mir wurde jetzt zum Beispiel von meinem Klassenlehrer irgendwie das zukommen lassen, so ein Mentoring, also wo man halt auch Projekte machen kann. Das ist vor allem an junge Frauen gerichtet, auch gerade im MINT-Bereich, dass man dann halt Projekte machen kann und auch Richtung Studium einfach gucken kann, was man da machen möchte. Genau, aber ich wollte noch mal kurz sagen zu den Stereotypen. Das ist ganz witzig, weil als ich an meine Schule gekommen bin, da gibt es ja auch verschiedene Profile und ich konnte mich aber nur noch bei Physik oder bei Bio einschreiben, weil alle anderen Profile schon komplett voll besetzt waren. Also vor allem bei Sport. Und es wurde mir auch gesagt, dass einige, die eigentlich zu Sport wollten, dann Bio wählen mussten, weil Sport komplett voll war. Also ich wollte sowieso Bio, deswegen hat mich das nicht gestört, aber ich fand es einfach sehr interessant.
Mhm. Ja, verstehe ich schon. Also was ich wirklich komplett 100% unterschreiben kann, das war bei mir auch immer Thema, ist dieses, es ist so kompliziert, es ist so anspruchsvoll, um Himmels Willen. Da sind nur die Schlauen drin, nur die, die sowieso gute Noten schreiben oder halt StreberInnen sind in diesen Profilen anzutreffen. Weiß ich nicht, kann ich glaube ich gar nicht unbedingt so bestätigen. Wenn ich so rückblickend darauf gucke, würde ich sagen, trifft man jedes Stereotype, Kategorie auch in jedem Profil irgendwie an, aber die Zuschreibungen sind tatsächlich häufig dann so gemacht. Habt ihr denn eine Idee? Also würde mich jetzt interessieren, also ich kenne natürlich einige Ansätze, wie man versucht, dem irgendwie gegen anzukommen. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass es tatsächlich jetzt heutzutage immer noch so krass stereotypenlastig ist, weil eigentlich würde ich sagen, sind wir in der Gesellschaft angekommen, gerade in einem jüngeren Alter, wo man sich ja bemüht, Stereotype einen Tick aufzubrechen. Scheint in der Schule noch nicht so das Ding, weiß ich nicht. Vielleicht ist es dann echt ein Uni-Phänomen, dass da ein gewisses Gespür nach und nach kommt für eben genau das, Stereotypenvermeidung, und man irgendwie weiß, was da alles noch mit dranhängt. Aber was wären so Ansätze, die euch in den Kopf kommen, wo ihr sagt, das würde helfen? Also du hattest vorhin schon gesagt, einfach auch mal ausprobieren, wenn man mal ein schlechtes Jahr in der Schule hatte, vielleicht eben durch eine Forschungswerkstatt zu sagen, okay, ich hatte jetzt das Gefühl, Physik liegt mir gar nicht. Ist es denn wirklich so? Finde ich eigentlich ganz gut zu sagen, dass man da sich nochmal wie so eine Doppelabsicherung holt. Habt ihr noch andere Ideen?
Ich glaube einfach generell, ja, kann man sagen, sensibilisieren dafür, also das mehr in die Mitte der Gesellschaft bringen. Also wenn mehr sich dafür interessieren, mehr was daran machen, kommt das vielleicht auch besser an. Und auch zu diesem, dass es alles sehr komplex ist und sowas. Das ist ja, also glaube ich, größtenteils dadurch, dass man sehr viel mit Formelarbeit, also diese Formelarbeit einfach nur an der Tafel und sowas, einen sehr starken Präsenzunterricht hat. Weil wenn man, so habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen, so ein bisschen mehr experimentell arbeitet, ist es auch gleich ein ganz anderes Verständnis. Und also das ist vielleicht das, was Schulen direkt so machen können, eher umsetzen können, dass man halt von diesem Präsenzunterricht weggeht. Und das hatten wir beispielsweise in Chemie, dass wir da halt sehr stark darauf gearbeitet haben. Also das ist ein Theorieblock und dann hast du das aber in der Praxis nochmal nachgemacht, hast dann deine Experimente gemacht, hast die dann nochmal dann quasi mit der Theorie erklärt und dann ging es so immer weiter. Das ist schon mal ganz schön. Das ist jetzt natürlich auch nur für die gewesen, die natürlich auch schon das gewählt haben. Und ansonsten vielleicht wirklich, dass Freizeitangebote mehr ausgebaut werden und vielleicht auch mehr beworben werden. Also ich glaube, wenn man halt Leute früh damit schon abholt und das, ja.
Jetzt ist ja die Frage, wie würde man euch abholen? Du hast jetzt von der Postkarte gesprochen, aber das würde ich sagen, war ein Lucky Shot. Es lag halt gerade da. Du hast gegoogelt aktiv. Wie würde man euch denn abholen? Also wenn ihr jetzt sagt, das sind so Orte, wenn da geschaltete Werbung ist oder wenn da irgendwie was wäre, das wäre großartig.
Also ich weiß halt zum Beispiel noch aus Berlin, es gab so einen Ferienpass, den konnte man sich, ich glaube, für einen Zehner oder so kaufen. Und da waren dann wirklich sämtliche Projekte für Kinder drin. Es ging um Malen, Tanzen, aber eben auch um MINT-Projekte. Und wenn man dann dieses Heft vor sich hat und gucken kann, ah, okay, da möchte ich mich gerne anmelden, dann ist das einfacher, als wenn man selber danach schauen muss oder halt eben einfach Glück hat oder so. Also dann hat man das einfach gleich auf so einen Überblick.
Ja, total.
Ja, oder wenn man vielleicht so Vereine gründet im Prinzip, also es gibt ja überall einen Sportverein, in jedem Dorf gibt es einen Sportverein und Gemeindehaus oder so, da könnte man auch zum Beispiel sowas etablieren, zum Beispiel, dass man gewisse Experiment-Sets hat oder so, die dann da vor Ort sind und dann gibt es vielleicht einen im Dorf, der so ein bisschen Ahnung davon hat und der kann dir dann irgendwie dabei helfen und der schiebt dich dann so ein bisschen in die Richtung und da könnte man das wirklich in jedem Dorf halt anfangen damit, dass man da in jedem Fall oder in Vereinen halt auch reingeht oder selber Vereine gründet dafür.
Mhm. Hättest du das Gefühl, dann würden mehr aus den anderen Profillinien sich auch mal so ein Set ausleihen und es einfach mal ausprobieren?
Ja, ich glaube, dadurch wird es halt normal, wie Jonathan sagt. Und wenn es normal wird und dann ist es nicht mehr so uncool, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da größeres Interesse ist. Also.
Ja, okay. Also dadurch, dass es einfach schon so negativ geframed ist und so wenige überhaupt machen, hat es gar nicht die Chance, aus dieser Schublade herauszukommen. Stand jetzt.
Das würde ich jetzt behaupten, ja.
Ja, okay.
Ja, ich glaube vor allem, dass man vielleicht auch, wir sind jetzt vielleicht schon ein bisschen spät, quasi, dass man auf uns zukommt, sondern dass man vorher schon anfängt. Also das ist ja jetzt das, was wir auch schon machen. Also wir fangen bei Drittklässern an. Und dass man da quasi schon anfängt, bevor wirklich diese Stereotypen so fest im Kopf sind, dass man da anfängt, daran zu arbeiten. Und dass man für die vielleicht mehr Programme hat und dann halt natürlich auch weiterhin begleitend genau.
Ja, also in der letzten Folge war das ein Thema, dass wir gesagt haben, am Ende eigentlich ist es schon ab Kindergarten. Also das sind dann irgendwelche klassischen Berufsbilder, die sie eben in Kinderbüchern aufschnappen oder Kinderserien mit gewissen Berufen, die halt eher abgebildet werden als andere, dann im, sagen wir jetzt mal, idealsterweise auch noch mit allen Geschlechterstereotypen, die es so gibt, überladen, sodass Kinder einfach, eben wie du es beschrieben hast, aus sich natürlich das Gefühl, also natürlich heraus das Gefühl haben, das sind einfach gar keine Berufe, die ich so in Erwägung ziehe. Entweder habe ich sie noch nie gehört, weil neben Lehrkraft, Medizin und was ist noch im Kleinkindalter? Ich glaube, so Weltraum ist schon auch cool im Kleinkindalter, aber dann ebbt es irgendwie ab, hatte ich so das Gefühl.
Ja, würde ich auch behaupten. Aber es ist ja genau in die Phase, in die man eigentlich rein muss,
ja,
wo die halt noch so viel fragen, dass man da halt, sagen wir mal, den Leuten das oder den Kindern dann auch erklärt, wie das dann zum Beispiel funktioniert. Irgendwelche Kräfte wirken oder also irgendwelche Phänomene, die sichtbar sind, wo man dann irgendwelche Experimente machen kann, die die Kinder auch schon verstehen, die nicht zu abstrakt sind, aber da halt schon so einen leichten Forschungseinfluss mit einbringt. Und dann, glaube ich, könnte man sagen, dann werden sie auch länger dabei bleiben, weil sie es halt schon von klein auf machen und dann finden sie es schon von klein auf spannend. Und dann fragen sie sich vielleicht auch noch komplexere Sachen irgendwann weiterhin.
Finde ich einen richtig schönen Gedanken. Manchmal habe ich das schon erzählt. Ich bin ja junge Mama von zwei Jungs. Und es stimmt tatsächlich, dass Kinder einfach in einem Kleinkindalter von sich aus heraus alle möglichen Fragen stellen. Wirklich alles wird hinterfragt. Wie funktioniert was, wo, keine Ahnung. Manche Sachen weiß man, manche muss man nachgucken. Bei manchen überlegt man sich irgendwas, was vielleicht stimmen könnte. Aber das stimmt schon. Das ist ja an sich genau das, was auch in der Forschung irgendwann natürlich weiterentwickelt da ist. Und das einfach zu lassen, dieses von sich aus hinterfragen. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist etwas, was im Schulsystem so nicht unbedingt Raum hat nach dem klassischen Prinzip, wie es vielleicht bei mir noch war. Im Idealfall wandelt sich das. Aber wenn man quasi alles erstmal irgendwie hinterfragt und was steckt überhaupt dahinter, hinter diesen Konzepten, die ich hier erlerne, da ist gar nicht unbedingt immer Platz im Unterricht sozusagen. Aber ich fände es super spannend, mir das sozusagen zu überlegen, wie man das am besten zukünftig sowohl in Schule als auch darüber hinaus eben umsetzen könnte. So, jetzt habe ich noch eine Frage, die Marissa, wenn du jetzt sagst, ich würde jetzt in die Schule gehen und ich hätte Lust darauf, meine MitschülerInnen für MINT zu begeistern, was würdest du dir in deinen Koffer packen? An drei Zutaten.
Das ist eine sehr schwierige Frage.
Ja, vielleicht sind es also, nur zwei.
Also meine Freunde, wir sind alle im Bioprofil. Also die sind zu einem bestimmten Teil schon MINT interessiert, aber eher so, die wollen das alle, die anderen Fächer nicht machen, deswegen wählen sie Bio. Aber ich glaube, ich würde denen einfach versuchen zu zeigen, was MINT alles machen kann. Also die haben jetzt nur das Wissen aus der Schule. Die wissen, was MINT in der Schule machen kann. Aber MINT ist noch so viel mehr, als was man in der Schule lernt. Und ich würde einfach versuchen, denen das bisschen beizubringen, zu zeigen, wie toll MINT eigentlich sein kann.
Mhm. Habt ihr denn so einen Appell an die erwachsene Generation da draußen? Ich fand, du hast schon so einen ersten Ansatz gesagt, eben zu sagen, widmet euch bitte nicht der Schadensbegrenzung ausschließlich, also nicht nur der älteren Zielgruppe, die jetzt in den Oberstufen sitzen, sondern denkt bitte 3-4 Schritte weiter und schaut jetzt schon in die Kindergärten, in die Grundschulen, fangt jetzt da an, damit ihr dann halt erst in 10, 15, 17, 18 Jahren davon zehren könnt. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Gibt es einen anderen Punkt, wo ihr sagt, hey, Wake-up-Call oder hey, wäre das nicht mal eine coole Idee?
Wirklich das Wichtigste ist, diese kindliche Neugier zu fördern. Also dieses, dass man Kindern halt dann wirklich auch unterstützt, dass sie Dinge hinterfragen und dass es dann nicht irgendwann heißt, ja, von wegen, jetzt frag nicht so doof, sondern wirklich, ja, okay, gut, man kann nicht immer alles beantworten, aber dass man da halt das irgendwie nicht abschafft, sondern wirklich da, ja, weiter unterstützt und dann, wie gesagt, das schon im frühen Kindesalter so halt beginnt zu unterstützen. Bei mir war das von Bücher und Kinderserien, die das schon dann von Anfang an irgendwie so supported haben. Wenn man heutzutage auf Kinderserien guckt, gut. Wird schwieriger. Aber ich glaube, das ist eigentlich so ziemlich das, also früh anfangen zu fördern und jetzt nicht nur auf uns gucken, sondern halt ein paar Schritte weiterdenken.
Mhm. Ja, Ich habe vor 2 Jahren, 3 Jahren war das, glaube ich, an der Uni was sehr Spannendes gehört. Und jetzt habe ich ja die Möglichkeit, euch einfach mal zu fragen, ob es wirklich so ist. Und zwar kamen aus der einen Ecke, standen 2, 3 Leute, die gesagt haben, hey, ist doch ultra cool. Wir entwickeln jetzt Technologien, die hier noch eigentlich die Möglichkeit haben, in Zukunft unseren Planeten eventuell zu retten. Also nicht so diese Endzeitstimmung, sondern wir sind in der Forschung und who knows, was man noch entwickeln kann. So ist doch eigentlich mega cool. Und auf der anderen Seite saßen dann Leute, die gesagt haben, ja gut, aber hier hängt auch eine Rüstungsindustrie dran oder hier wurden eigentlich ja auch Technologien entwickelt, die uns erst in diese Misere gebracht haben. Jetzt ist da ein Herr in Amerika als Technologie-Mogul sehr präsent, der vielleicht auch nicht positiv assoziiert ist. Spielt es irgendwie eine Rolle? Also ist das was, wo ihr sagt, das sind Aspekte, entweder im Positiven oder Negativen, die in eurem Leben irgendwo präsent sind oder von denen ihr schon mal was gehört habt? Oder ist es eigentlich nicht unbedingt? Du nickst, ja?
Ja, bei mir ist es halt vor allem im Philosophieunterricht, dass wir gerade auch sehr viel über KI zum Beispiel reden. Weil man kann sie ja sowohl positiv als auch negativ einsetzen. Und dann kommt es halt drauf an, kann man das irgendwie einschränken oder nicht. Und das ist halt immer schwierig.
Würdest du dann sagen, dass es am Ende den Negativeffekt hat, dass es Leute eher wieder davon abschreckt? Oder ist es erstmal nur eine kritische Auseinandersetzung, was ja sehr, sehr sinnvoll ist bei dem Thema?
Wir sind uns natürlich den negativen Aspekte bewusst und wir versuchen halt auch zu überlegen, wie kann man das vielleicht einfach eingrenzen. Natürlich, wie gesagt, man kann es auch immer im negativen Sinne benutzen. Aber ich glaube, es ist gerade generell auch die Stimmung so, dass man versucht, KI auch im positiven Sinne zu benutzen. Was jetzt Social Media damit macht, ist wieder eine andere Sache. Aber ja, ich denke auch, dass KI später auch gar nicht mehr wegzudenken ist, einfach weil sie sich schon so entwickelt hat.
Ja, also das, was hier auch im Podcast relativ klar ist, wenn wir auf den demografischen Wandel beispielsweise gucken und dann eben in die Biomedizintechnik, dann ist es elementar wichtig, dass es KI-unterstützte Systeme gibt, die da auch einfach einen personellen Notstand, in dem wir sind und auf dem wir noch mehr zusteuern, das irgendwo auch entlastet auf einer anderen Seite. Ja, aber zurück zu den sozusagen klaren Gegensätzen und ja auch sehr krassen Gegensätzen, die ich da gebracht habe. Die Uni Berlin beispielsweise macht es, die sagen, das sind jetzt Berufe der Zukunft. Catcht es euch mehr oder ist es eigentlich vollkommen egal, weil Hauptsache MINT?
Also ich finde, es ist mir erstmal wichtig, dass ich erstmal verstehe, wie alles funktioniert. Das ist so mein Hauptgrund. Und wenn man denn gleichzeitig auch noch was Gutes für den Planeten tun kann, dann ist das natürlich noch ein Pluspunkt. Aber ich würde jetzt sagen, dass ich erstmal versuche, in einem Bereich gut Bescheid zu wissen.
Ja. Ihr habt aber vorhin auch so ein bisschen genickt, gelächelt. Also es war jetzt nicht schier unbekannt, was ich gesagt habe.
Nee, also vor allem, wenn man jetzt Richtung Aerospace geht, Rüstungsindustrie ist nicht ganz so weit entfernt. Ist es was, worüber man nachdenkt? Ich habe jetzt primär erstmal das Studium vor Augen und dann die Jobs so später muss man halt gucken. Es gibt Airbus ja beispielsweise, die haben ein Programm Zero E. Das sind dann quasi Flugzeuge ohne Emission. Das ist schon recht interessant, finde ich. Aber das ist jetzt kein konkreter Punkt, warum ich jetzt sage, würde das jetzt gern machen, sondern es ist auch schon eher das generelle Interesse an MINT.
Ja, okay.
Also ich würde da widersprechen. Bei mir ist es nämlich genau andersrum. Ich würde behaupten, das ist genau der Punkt, warum ich MINT oder warum ich Schienenbau studieren möchte, weil ich genau sehe zum Beispiel, dass man in der Automobilindustrie zum Beispiel da wirklich mit Technik einen sehr, sehr großen Unterschied machen kann und ich davon überzeugt bin, dass ich ein Teil davon sein kann. Also ist für mich ein Grund gewesen einfach.
Ja, also so unterschiedlich, genau das wird sozusagen ein guter Durchschnitt hier einmal sein, dass es für die einen genau das ist, ein positiver Aspekt. Und ich bin auch der Meinung, widerspiegeln zu können, dass es immer relevanter für junge Leute ist, mit ihrem Studienfach irgendwann einen Beruf ausüben zu können, wo sie etwas mit einem Impact eben machen, ob das so generell, ich möchte was mit Menschen machen, um Menschen zu helfen ist oder ob es eben, so wie du sagst, zu sagen, ich möchte eigentlich gerne Technologien entwickeln, die das Leben auf diesem Planeten eben wieder etwas lebenswerter machen oder etwas Hoffnung spenden. Und genauso gut wird es Leute geben, die für sich sagen, es ist einfach voll mein Ding und alles andere ist erstmal nebensächlich und mal gucken.
Ja, weil seien wir mal ehrlich, also wenn wir jetzt eine Rakete bauen oder so und damit hochfliegen können, lohnt es ja nicht, wenn wir hier ein trotzdem totales Klimakaos haben. Also deswegen sehe ich das als ersten Punkt, wo wir ran müssen. Und
ja. Findest du denn, dass jetzt MINT sich genau diese Themen schon zu eigen machen? Oder sagst du, eigentlich ist das nochmal ein Punkt, ich glaube, das ist gar nicht allen so bewusst, was da möglich wäre oder in Zukunft möglich sein kann, und das kann man noch viel mehr bewerben?
Also das kann man auf jeden Fall noch viel mehr bewerben. Ich finde auch, da wird schon viel gemacht, aber es muss halt groß gemacht werden. Da würde ich auch behaupten, da sind teilweise auch sehr stark die Politik und Lobbyismus ist hier sehr groß in Deutschland, weil es gibt total tolle Konzepte, auch aus Deutschland tatsächlich. Wenn man jetzt einmal den Transrapid nennt, finde ich ein mega tolles Teil, wird aber halt nicht gebaut, weil es gibt Gründe, was aber halt total nachhaltig für ganz Europa sein könnte oder für die ganze Welt.
Paradebeispiel dafür ist ja beispielsweise Wasserstoff. Also es gibt ja so viele Technologien, die auf Wasserstoff basieren würden und auch Autos und nicht nur auf dem reinen Gas, da gibt es dann natürlich Probleme, aber halt auch auf irgendwelchen Pasten, die dann Wasserstoff einlagern und sowas. Und das wird in Deutschland doch eher weniger gefördert. Dasselbe ist ja, lange war es ja mit E-Autos, jetzt erneuerbare Energien und sowas. Vielleicht ist das auch so ein bisschen was, also das ist, also würde mich auch mehr interessieren, also Wasserstoff sowieso, dann auch in der Luft- und Raumfahrt. Weil das einfach was ist, was noch sehr viel bietet. Aber wenn wir dann halt wieder bei diesem Nachhaltigkeitsaspekt sind oder Industrie, wir setzen noch sehr viel auf Verbrennung. Das ist dann vielleicht so ein bisschen schwierig, gerade hier mit der Förderung, weil da so ein politisches Desinteresse vielleicht auch herrscht.
Ja, kann gut sein. Und dann eben, dass junge Leute sagen, sorry, aber ich möchte nicht ein weiteres Rädchen in der Kette von Technologien sein, die unserem Planeten eigentlich weiter schaden. Deshalb wähle ich eigentlich dann doch lieber einen anderen Studiengang, der dann auch noch zusätzlich leichter ist. Wahrscheinlich. Übrigens nicht. Auch da, bitte nach draußen. Das ist auch ein Stereotyp.
Wir haben ja beispielsweise auch die Möglichkeit, wir können einfach woanders hingehen. Also wir können jetzt einfach nach Dänemark gehen, arbeiten dann da. Dänemark ist da doch schon weiter. Und dann hast du am Ende nur, also du verlierst halt Leute. So, das ist dann, oder gut, in die USA könnte man auch gehen, ob das jetzt gerade so das ist. Aber Skandinavien ist, was das angeht, deutlich weiter.
Ja, das stimmt schon. Jetzt kam mir gerade nochmal die Frage, wie habt ihr euch generell informiert, was es sozusagen überhaupt an Studienangeboten gibt? Also sagt ihr, das ist einfach ein Fach, was mir gefallen hat und deshalb würde ich gerne auch das Fach exakt so studieren? Ihr seid ja sehr nah am Fach erstmal geblieben. Wie war es bei euch? Wurde euch das durch die Schule vermittelt, was man sozusagen mit eurem Profil machen kann? Oder ist es noch so ganz klassisch wie bei mir auch, dass ich einfach auf der Website geschaut habe von Universitäten, was für Studiengänge es gibt? Oder fragt man heute die KI? Hatten wir auch hier im Podcast, da hat jemand gesagt, das könnte die Lösung sein. Ich frage die KI und die KI gibt mir als mögliche Studiengänge schon gewisse Vorschläge.
Also bei uns sind tatsächlich Universitäten aus Dänemark, die halt bei uns anwerben und dann auch erklären, welche Studiengänge man machen kann und dann noch so einen kleinen Einblick geben, zum Beispiel in Robotik, und dann haben wir mit Sinus und Cosinus dann berechnet, wie dieser Roboter funktioniert. Oder also die geben dann so einen kleinen Einblick und zeigen dann, was die Fächer dann an sich können und die konkreten Studiengänge dann und dann auch erklären, wo man dann landen könnte, in welchen konkreten Jobs. Also die machen das schon sehr anfassbar, muss man sagen.
Spannend. War auch jemand von der CAU da?
Nee, wir hatten nur eine dänische Uni zu Besuch, zweimal zu Besuch, wir waren auch einmal da, Syddansk Universität, also SDU. Gut, bei mir war es jetzt nicht unbedingt der Aspekt, der mich dazu gebracht hat, das war dann auch wieder YouTube. Sobald man erstmal in so einem gewissen Algorithmus drin ist, kriegt man da so Dinge halt auch vorgeschlagen. Das war Alpha Uni, so heißen die, die stellen ganz viele Berufe vor und Studiengänge vor allem. Also wir hatten nur diese dänischen Unis, die so zu Besuch kamen.
Jolanda, wie ist es jetzt bei dir? Das haben wir jetzt hier noch gar nicht erwähnt. Du machst jetzt natürlich erstmal ein, jetzt hoffe ich, dass ich es richtig sage, ein freiwilliges ökologisches Jahr. Hast du schon geguckt an Unis oder wie würdest du da jetzt rangehen?
Also ja, ich habe schon mal in der Umgebung geguckt, halt zum Beispiel Kiel bietet das an, was ich gerne möchte, oder auch Hamburg.
Ja.
Damals, als ich noch in Berlin war, hatten wir noch so einen Test gemacht auf dem Papier, wo man dann so ankreuzen musste, ja, das interessiert mich, und je nachdem, bei welchen Buchstaben man am meisten irgendwie war, hat man dann so ein Feld gehabt, wo dann drin stand, was man machen kann. Und da stand halt zum Beispiel auch Bioinformatik zum Beispiel.
Ja, okay.
Ja, deswegen habe ich halt auch da noch mal ein bisschen geguckt, aber ich finde es manchmal schwierig, irgendwie herauszufinden, welche Angebote es gibt, vor allem, wenn man dann bei den Webseiten von den Unis die ganze Seite erstmal durchscrollen muss. Also ich meine, wenn man jetzt was Spezifisches sucht natürlich, so wie ich. Also ich persönlich finde es halt auch schwierig, wenn man dann wirklich nach einem Fach schaut, zum Beispiel jetzt Bioinformatik wirklich. Ja, was macht man da? ja, Bioinformatiker machen das und das, programmieren oder so. Wofür genau? Oder auch bei Materialwissenschaften, wenn man dann nachschaut, so, ja, wir gucken, wie Materialien zusammen funktionieren, aber wo kann man das nutzen? Oder das fände ich halt auch interessant, einfach diese Tätigkeitsfelder nochmal genauer zu definieren, einfach wo setzt man das ein?
Ja, also ich weiß, dass viele Universitäten tatsächlich wahrscheinlich ziemlich versteckt als Unterlink nochmal sowas wie potenzielle Berufsbilder, die du nach diesem Studiengang wählen kannst, haben. Und es kann man kann auch immer irgendwie mal schauen, ob man in den Modulplan reinschnuppern kann. Aber auch das, würde ich sagen, ist nicht unbedingt anwendungsorientiert, sondern zeigt dir einfach, mit welchen Theorien du in welchen Semestern konfrontiert wirst. Und ich würde auch sagen, wahrscheinlich rät sich auch da inzwischen weniger Text, vielleicht auch mehr audiovisuell oder zumindest was zum Hören, dass man erstmal einen Einblick, keine Ahnung, 10, 15 Minuten, hey, das machen wir, das könnt ihr in Zukunft machen, hier mal einen Beispielblick ins Labor oder wo auch immer. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann könnt ihr noch lesen. Und zwar die ganze Website. Ja, aber verstehe ich total.
Dazu wollte ich noch was sagen. Und zwar haben wir jetzt nämlich mit unserem Fellows Forstning noch was gestartet. Und zwar mit der SDU zusammen, dass wir jetzt die Kleinkinder mit zur Uni nehmen und die da mal einen Einblick kriegen, wie das denn auf der Uni ist, wo die dann ja auch schon gucken können, was man da konkret machen kann. Was ich total eine sehr gute Idee finde, weil dann wissen die genau, wie es da abläuft. Auch schon mal so, was könnte ich denn jetzt machen? Und das ist sehr interessant. Und dann dürfen wir da auch wahrscheinlich in den Laboren rumgucken.
Also das war auch bei mir ein Riesenthema, dass viele festgestellt haben, dass das Fach, was sie in der Schule vielleicht toll fanden, nicht mehr so viel mit dem Fach an der Universität zu tun hat, weil das eine ist Wissensvermittlung und das andere ist dann forschungsbezogene Lehre. Das heißt, auch für Leute da draußen, geht da nicht so einfach ran, dass ihr sagt, Mensch, in dem Fach, da war ich gut. Und ich glaube, es ist exakt so auch an der Universität. Ich hatte viele, die nochmal abgebrochen oder gewechselt haben, weil sie gesagt haben, nee, es ist komplett anders. Und keine Ahnung, mir hat man auch im Abi gesagt, also ich würde Ihnen empfehlen, etwas anderes zu studieren. Und tatsächlich war das exakt das Richtige, was ich für mich gewählt habe. Aber da haben auch die Lehrkräfte erstmal gesagt, wir sehen da gar nicht unbedingt das Talent und es war vielleicht nicht ihr Steckenpferdfach hier. Das macht absolut Sinn, schon mal vorab. Viele sagen auch, setzt euch mal eine Vorlesung rein. Man kann immer schon mal Probe hören und da ist das Alter völlig wurscht. Also das kann man einfach beantragen oder mal in ein Seminar. Wer irgendwie diese Zeit aufwenden kann, ist definitiv sinnvoll. Jetzt sind wir schon relativ fortgeschritten und am Ende unserer Folge. Und ich würde es jetzt ein bisschen splitten. Ich würde gerne euch beide, gerade durch dieses letzte Erlebnis, was ihr hattet, nach eurem Highlight-Moment auf eurer Forschungsreise sozusagen jeweils befragen. Marissa, was war so ein Highlight-Moment?
Also jetzt bezogen auf unser Projekt nochmal. Wir haben viel rumprobiert, damit unser Akku funktioniert, dass wir auch tatsächlich etwas betreiben können damit. Und als dann das erste Mal der Motor sich gedreht hat und unser Akku genug Strom geliefert hat, das war schon so mein Highlight, weil man dann gemerkt hat, all die Arbeit, die man da jetzt reingesteckt hat, hat jetzt auch funktioniert.
Ja, total schön. Bei dir?
Ja, also ich habe mich dann auch total gefreut, als man dann gesehen hat, dass sich dieser Propeller dann auch eben mal 20 Minuten oder so gedreht hat. Also wenn man dann auch weiß, okay, wir sind auf dem richtigen Weg, das war schon der richtige Ansatz. Natürlich, man möchte dann immer eine höhere Spannung haben oder keine Ahnung. Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, so, ja, wir wollen aber nur so ein kleines Gerät betreiben. Wir wollen ja kein Handy damit betreiben und dafür reicht das dann natürlich auch komplett aus.
Ja, ja, aber wenn man wahrscheinlich erstmal dabei ist und dann funktioniert was, dann will man mehr. So, und euch Jungs, wenn wir sagen, es ist die MINT-Utopie für Nachwuchs, was müsste da definitiv da sein? Was würdet ihr euch wünschen für vielleicht Förderung in 5 Jahren?
Jetzt, wenn man Richtung Studium geht, Finanzierung, das ist so ein ganz großes Thema, wo man abwägt, jetzt für uns, gehen wir nach Dänemark oder bleiben wir in Deutschland? In Dänemark kriegst du es bezahlt, dein Studium, kriegst auch Geld, um nicht nur zu leben, also nur nicht nur so Grund, sondern auch kannst auch noch ein bisschen leben davon. Ja, das haben wir hier in Deutschland ja doch eher schwierig. Beispielsweise dann so elternunabhängiges BAföG wäre schon mal was ganz Schönes, was die Förderung angeht. Und ansonsten vielleicht wirklich größeres gesellschaftliches Interesse an MINT. Also das wäre in so einer Utopie, wäre es wunderschön. Hm. Aber dass Leute sich dafür mehr interessieren und vielleicht weniger Angst davor haben. Also es ist immer dieses, ja, wie wir es ja schon jetzt mehrfach hatten, dass Leute denken, es sei so unfassbar komplex. Aber wenn man dann langsam damit anfängt und das vielleicht in kleineren Steps immer so macht, dann geht das eigentlich. Also
Ja, und ich würde behaupten, dass es auch schön wäre, wenn es halt in wirklich vielen kleinen Standorten auch die Möglichkeit dafür gibt, das auszuführen als Schüler zu, oder als, also als Grundschüler auch schon. Und dass man auch da mal so einen Tag hat, wo man dann auch mal mit einer Gruppe an die Uni fährt oder und sich das mal anguckt und dann mal große Augen machen darf. Und das fände ich sehr schön, muss ich gestehen.
Finde ich super. Okay, vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier wart und dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt. Ich glaube, wir nehmen ganz viele, also ich für mich, viele Erkenntnisse mit. Und ich wünsche euch jetzt erstmal fürs Einschreiben und für die finale Wahl ganz, 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 ganz viel Glück und dann auch einfach viel Spaß. Unileben ist mega. Also ich habe es sehr genossen und das ist nochmal der nächste Schritt auf, keine Ahnung, sich weiterentwickeln, mehr forschen auf jeden Fall. Dir noch viel Spaß in der Schule. Auch das ist großartig. Also macht ihr noch weiter nach Jugendforscht oder sagt ihr, wir haben Jugendforscht zusammengerockt und das war's? Könnt ihr noch zusammen was machen?
Also solange ich noch nicht studiere, ja.
Ja, okay.
Also solange können wir das auf jeden Fall noch machen. Ich glaube, das geht bis 21 oder so. Genau, und wie gesagt, solange man halt noch nicht studiert, kann man da auf jeden Fall noch dran teilnehmen.
Okay.
Also wir wollen auf jeden Fall unser Projekt weiterführen. Wir wollen weitermachen. Wir sind noch nicht, lange nicht am Ende und wir wollen es immer weiter optimieren.
Sehr gut. Dann für all unsere ZuhörerInnen da draußen. Alle spannenden Themen, die hier heute benannt worden sind und Projekte vor allen Dingen, findet ihr hier in den Shownotes. Wenn ihr Fragen habt, sage ich normalerweise immer, findet ihr die Kontaktdaten unserer ExpertInnen in den Shownotes ebenfalls. Da wir aber hier junge SchülerInnen haben, werdet ihr natürlich keine Mailadressen da jetzt in den Shownotes finden. Ihr könnt dementsprechend uns kontaktieren. Ich werde dann die Fragen weiterleiten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn da Fragen im Raum sind, ihr die sehr, sehr gerne beantwortet, eben auch für unsere SchülerInnen da draußen, die jetzt sagen, hey, cool, entweder das Projekt, was ihr an der Schule habt, würde mich total interessieren, wir wollen sowas Ähnliches mal in unserer Schule machen, wie habt ihr das überhaupt gemacht, wie geht das, oder boah, mega, ihr wart bei Jugend forscht, könnt ihr uns mal einen Einblick geben, was könnten wir vielleicht für einen Tipp haben, wenn ihr es selber gerade da draußen vorhabt oder plant oder vielleicht wisst ihr eben nicht, wähle ich ein MINT-Profil oder nicht und ist es wirklich so kompliziert oder schaffe ich es vielleicht doch? Haut einfach alle Fragen raus. Ansonsten folgt gerne den Kanälen der DGBMT oder auch dem VDE, um nichts zu verpassen. Und ich freue mich auf unsere nächste Doppelfolge mit dem Schwerpunkt Bachelor-StudentInnen. Da geht es dann nämlich genau darum, was hat quasi den Leuten geholfen, in ihr Studium zu finden? Wie ist es im Studium? Welche Förderungsmöglichkeiten gibt es dann eben, sobald man an einer Universität eingeschrieben ist? Und halten sich die Stereotype da weiter oder bricht es auf? Das haben wir in unseren ersten zwei Folgen ja gehört. Bis zur Uni war es ein Thema und dann in der Uni selbst, wenn man erstmal sozusagen unter Gleichgesinnten ist, ist das gar nicht mehr so ein großes Thema. Wir werden es erfahren. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und bis dann. Tschüss.
Tschüss.